Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT Datenschutz Podcast, heute bereits mit Episode 16. Und wie immer sagen wir auch dazu, wann wir aufzeichnen, auch wenn wir vielleicht einen kleinen Tick später erscheinen. Heute ist der 24.06. und es ist jetzt 14.15 Uhr. Wir sitzen immer noch im Homeoffice, allerdings mal kurz aus dem Maschinenraum. Wir sehen uns neuerdings. Also wir seit der letzten Folge zeichnen wir über eine Plattform auf, die auch ein Videobild der Teilnehmer in ihrem Homeoffice ermöglicht. Das hat für uns wirklich sehr viel Nutzen, weil man sich dann einfach persönlicher sehen kann und auch mal die Hand heben kann und so weiter und so fort. Und vielleicht werden wir dann irgendwann ja auch mal einen YouTube-Channel machen, aber das ist im Moment noch nicht angedacht. Gut. Ich bin Redakteur bei CT, mein Name ist Holger Bleich und beschäftige mich bei CT mit Datenschutzthemen. Um ein solches wird es auch heute gehen, nämlich um den ganzen Komplex Datenschutzfolgeabschätzung, aber natürlich anhand eines praktischen Beispiels, an dem wir es gut durchexerzieren können, zusammen mit Jörg Heidrich. Und Jörg Heidrich ist unter anderem Datenschutzbeauftragter beim Heise Verlag und was er sonst noch alles treibt, erzählt er immer gerne selbst. Jörg?
Hallo, ich bin Jörg. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter beim Heise Verlag und nebenher berate ich auch noch als Anwalt im Datenschutz. Und ich freue mich sehr, unseren Gast vorzustellen heute. Sie hat ohne Zweifel, und das hört sie wahrscheinlich oft, den coolsten Vornamen, den ich jemals gehört habe.
Dankeschön.
Herzlich willkommen, Ninja Manau. Kannst du mich irgendwie adoptieren, dass ich deinen Vornamen übernehmen kann oder so? Ich hieße, glaube ich, auch echt gerne so.
Daran aber wird bei der Adoption ein Vorname übernommen.
Ich lizenziere ja, in dir.
Das scheint mir auch der nicht durchdachte Teil an meinem Plan zu sein. Jedenfalls, Ninja Manau haben wir zu Gast, die haben wir aber nicht wegen ihres Vornamens eingeladen, sondern weil sie eine Expertin ist im Bereich des wissenschaftlichen Datenschutzes, also des Datenschutzes generell und da insbesondere dem wissenschaftlichen Datenschutz. Sie ist Privacy Lawyer und Senior Researcher, war beim ULD mal wieder, wie viele unserer Gesprächspartner da mal irgendwann waren, von 3 Jahren, also beim Unabhängigen Landesamt für Datenschutz in Kiel. Dann war sie beim, spricht man das Englisch aus, W3C?
Ja, genau.
Dem World Wide Web Konsortium. Das ist, glaube ich, in Nizza oder so, ne? Irgendwo
in Frankreich. Ja, in Europa sitzt es in Nizza.
Ja. Und seit 2014 ist sie Senior Researcher at CISPA, beim der Saarland University in Germany. Und sie war am Konzept und an der Datenschutzfolgenabschätzung für die Corona-App beteiligt, ist aber im Übrigen auch eine alte Freundin des Hauses, Heise. Sie war zumindest ganz häufig mal oder einige Male auf unserer CeBIT-Veranstaltung, wenn ich mich richtig erinnere, ne, und hat da Vorträge gehalten.
Ja, genau, stimmt. Hallo zusammen, ich freue mich, dabei zu sein.
Erzähl doch mal, was ist, wie kommst du zu deinem Namen und B, was ist ein CISPA?
Ja, mein Name ist hat leider gar nichts mit dem japanischen Ninja zu tun, sondern ist tatsächlich Spanisch, kommt von La Niña, was das Gegenstück zu El Niño ist und heißt quasi das kleine Mädchen oder die Kleine.
Jetzt hast du es für mich ein bisschen entzaubert.
Ja, es tut mir leid. Vielleicht soll ich mit der Wahrheit hinterm Berg halten und mir eine bessere Geschichte ausdenken. Und was ein CISPA ist, ja, ich hoffe, es gibt nur eins davon, also sage ich mal, was das CISPA ist, das ist nämlich der Kurzname für meinen Arbeitgeber, das CISPA Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken. Und das ist ein Forschungszentrum der Helmholtz Gemeinschaft, was sich mit dem Thema Informationssicherheit beschäftigt und wir sind eine Ausgründung aus einem universitären Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit und inzwischen halt viele hundert Leute groß und beschäftigen uns halt mit Grundlagenforschung zum Thema IT-Sicherheit, zum Thema Datenschutz, zum Thema verantwortliches IT-Design und alles, was zu diesem großen Themenspektrum gehört.
Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen, was euch außer der Corona-App so beschäftigt hat in den letzten Jahren?
Was mich konkret aktuell beschäftigt zum Beispiel ist der Schutz von medizinischen Daten, Anonymität von Medizindaten, Anonymisierung von hochkomplexen genetischen Daten. Damit beschäftige ich mich viel. Meine Forschung ganz konkret beschäftigt sich auch aktuell mit dem Rechtsrahmen für IT-Sicherheitsforschung. Da müssen wir oft einen Graubereich betreten, wo es völlig unklar ist, wie verhält sich zum Beispiel unser Forschungsanspruch auf Reverse Engineering und Untersuchen von Architekturen und Produkten zum Urheberrecht derjenigen, die das ganze Produkt rausgebracht haben. Daran forsche ich konkret und dann haben wir natürlich zig Forschungsgruppen, die sich mit jedem Aspekt, der irgendwie verwandt mit IT-Sicherheit ist, zu tun hat. Also Netzwerksicherheit, Sicherheit von Mobilgeräten, Sicherheit von industriellen Großanlagen, Netzwerksicherheit, Kryptologie, alles, was dazu gehört.
Spannend.
Sehr spannend,
und, ja. Und ihr wart jetzt auch an der Corona-App im weitesten Sinne beteiligt.
Im weitesten Sinne, genau. Wir wurden von der Bundesregierung, als sie diesen Schwenk gemacht hat, Ende April, von einem eher zentralen zu einem eher dezentralen Design, wurden wir ganz offiziell gebeten, SAP und Telekom wissenschaftlich zu beraten bei dem, was sie durchführen wollten. Und das haben wir die letzten Wochen gemacht. Und ich ganz konkret im Bereich Datenschutz.
Finde ich aber sehr gut, dass die Bundesregierung, also die Bundesregierung ist auf euch zugekommen, ja?
Die ist auf uns zugekommen, wobei die Gespräche schon stattgefunden haben, weil das CISPA eine derjenigen Organisationen ist, die sehr laut Kritik am ursprünglichen Design geübt hat und datenschutzrechtliche und auch technische Bedenken geäußert hat zu dem Design, was geplant war. Und das heißt, da hat sich dann innerhalb von einer Woche so ein Dialog entwickelt darüber, was genau unsere konkrete Kritik ist. Und daraus entspann sich dann, dass wir auch gefragt wurden, würdet ihr beraten?
Ich bin immer wieder erstaunt, wie offen die Bundesregierung in dem Projekt war, also dass sie auch diesen Schwenk dann mitgemacht hat, ne? Und dass sie dann wirklich auch auf die Kritiker zugegangen ist. Das seid ja nicht nur ihr, das ist ja zum Beispiel auch der CCC. Ne? Mhm. Also das finde ich erstaunlich.
Ja, allerdings, absolut ungewöhnlich.
Du warst doch auch beteiligt an dem Entwurf der zu einem Gesetz, oder?
Ja, das genau, das habe ich aber außerhalb quasi meines Jobs und außerhalb dieser Beratungstätigkeit gemacht, dass ich mich einfach mit anderen netzpolitisch interessierten und auch kenntnisreichen Leuten zusammengesetzt habe und wir gesagt haben, okay, wenn diese App kommt, was für eine Rechtsgrundlage könnte die haben für diese Verarbeitung? Und dann haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt und gesagt, Einwilligung ist suboptimal, ein Gesetz wäre der deutlich bessere Weg, wie könnte so ein Gesetz aussehen und haben unsere Ideen dazu einfach mal aufgeschrieben und mit politischen Parteien, die das interessiert hat, darüber diskutiert.
Ja. Es waren, glaube ich, eher die politischen Parteien, die nicht in der Regierung waren, die das interessiert hat, oder?
leider, ja.
Aber wir schweifen ein bisschen ab. Wir haben ja vor 2 Wochen schon ausführlich auch über das Thema Einwilligung und Corona-App gesprochen, ne? Mit Kirsten Bock, Jörg. Ich finde, wir sollten jetzt ganz kurz unsere Stammrubrik zwischenschieben. Jörg?
Ja, sehr gerne.
Singen? Soll ich singen? Wollen wir zusammen singen?
Wir singen zusammen. Jetzt kommt das Bußgeld der Woche. Das haben wir auch schon mal besser hinbekommen, aber naja, irgendwann. Das Bußgeld der Woche ist gar kein Bußgeld. Irgendwie gibt es überhaupt im Moment keine Bußgelder. Da hatten wir vor 14 Tagen auch schon mal kurz drüber gesprochen und es kam eigentlich auch zu keinem Ergebnis, warum es keine gibt. Vielleicht sind die Behörden einfach gerade besonders freundlich. Ich habe aber einen sehr, sehr spannenden Fall, der im juristischen Bereich auch zu ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Und es geht um einen Schadensersatzanspruch. Schadensersatzanspruch nach DSGVO hatten wir als eines der allerersten Themen in unserem Podcast. Und hier wurde tatsächlich von dem Arbeitsgericht Düsseldorf ein DSGVO-Schadensersatz in Höhe von 5.000 Euro verhängt. Und zwar ging das gegen einen ehemaligen Arbeitgeber des Klägers, weil dieser ihm keine vollständige Datenauskunft erteilt hat. Das heißt also, es ging in der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung stritt ein Arbeitnehmer mit seiner ehemaligen Firma und die hatten ihm Auskünfte erteilt über die von ihm gespeicherten Daten, die waren aber nicht vollständig und der Kläger hat dann tatsächlich Schadensersatzanspruch geltend gemacht, und zwar in Höhe von, man halte sich fest, 143.482.081 Euro. Also 143.000 Euro. Sportlich, wie ich persönlich finde. Er hat das begründet, dass das ein Jahresgehalt wäre. Also hat er ganz ordentlich verdient auch offensichtlich.
Sieht so aus, ja.
Sieht so aus, ja. Und das sei der erlittene Schaden dafür, dass man ihm hier eine unvollständige Auskunft erteilt hat. Ganz interessant dabei war, dass das Gericht zunächst was gesagt hat, was, glaube ich, jetzt auch wahrscheinlich langsam herrschende Meinung wird aus einer juristischen Auseinandersetzung, nämlich, dass das Recht auf Auskunft nicht unbegrenzt geht. Also er hatte hier zum Beispiel auch Daten eingefordert, die auf Notebooks, Telefonen gespeichert sind, irgendwie auf E-Mails. Das wäre natürlich ein relativ grenzenloser Auskunftsanspruch. Da gab es letztens schon mal ein Gericht, ich weiß es nicht mehr, ein Landgericht, das so einen grenzenlosen Herausgabeanspruch abgelehnt hat. Und das haben die hier auch. Und sie sagen, dass der Aufwand nach personenbezogenen Daten des Klägers in sämtlichen Servern, Datenbanken, Webanwendungen, E-Mail-Postfacher, Verzeichnisstrukturen, all das hat er eingefordert. Ich lese hier nur vor. Speichermedien, Smartphones, Notebook und diversen anderen Endgeräten zu suchen, in einem groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Klägers steht. Also sprich, dass er kann zwar Auskunft verlangen, diese Auskunft ist aber nicht grenzenlos. Und wenn das ein mordsriesiger Aufwand wird für ein Unternehmen, wie hier in diesem Fall, dann endet hier das Auskunftsrecht. Aber nichtsdestotrotz, er hatte 143.000 Euro gefordert und er hat immerhin, ich finde das von der Höhe immer noch bemerkenswert, 5.000 Euro Schadensersatz für seinen unvollständigen Auskunft bekommen. Und das Gericht sagt hier, Arbeitsgericht, dass die betroffenen Personen einen vollständigen und wirksamen Schadensersatz bekommen müssen. Und sie sagen vor allem, dass Verstöße dadurch sanktioniert werden müssen, dass der Schadensersatz auch eine abschreckende Höhe erreicht. Das ist auch ganz interessant. Das ist einer der für mich neuen Gesichtspunkten in der DSGVO. Diese abschreckende Höhe hat man bislang vor allem bei der Bemessung von Bußgeldern. Dass das jetzt hier auch im Schadensersatz reinspielt, ist nicht ganz fernliegend, aber ich habe es jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal gelesen. Nach diesen Grundsätzen waren natürlich diese 143.000, das war ziemlich absurd. 5.000 finde ich aber immer noch viel. Sie begründen das damit, dass der Verstoß einige Monate anhielt, dass auch ganz interessant, dass das Unternehmen, um das es geht, hat einen beträchtlichen Umsatz gemacht. Also die Frage, wie das Unternehmen verdient,
spielt hier auch mit rein.
Nee, weiß man nicht.
Okay.
Und sie haben es zugunsten war, dass es fahrlässig war. Und unter Berücksichtigung von all dem hat die Kammer für die ersten 2 Monate der Verspätung jeweils 500 Euro berechnet, für jeden weiteren Monat jeweils 1.000 Euro und die beiden inhaltlichen Mängel der Auskunft, die es tatsächlich gab, jeweils nochmal 500 Euro, macht also insgesamt 5.000 Euro. Erste Instanz, ob es weitergeht, wissen wir im Moment noch nicht. Das Urteil ist noch ziemlich frisch, aber ich finde es sehr spannend und dass es geht dann schon, wenn man für sowas dann 5.000 Euro kriegt, kriegt das Ganze eine wirklich sehr interessante Dynamik.
Hat das Arbeitsgericht denn aus Datenschutzrecht raus begründet? Oder?
Ja, geht hier nur um DSGVO.
Ah ja, okay. Weil im Grunde genommen sagen sie ja, es gibt eine Zumutbarkeitsschranke, ne, für die Auskünfte, so wie ich das verstanden habe. Also man kann nicht alles verlangen.
Genau, aber hier haben sie über relativ triviale Sachen zumindest nicht ordentlich Auskunft gegeben. Und das hat im Wesentlichen das Urteil begründet. Das war auch ein bisschen doof, aber andererseits sagen sie, die haben es nicht absichtlich falsch gemacht, sondern nur fahrlässig. Gerade unter den Umständen finde ich 5.000 Euro viel. Wie siehst du das denn da?
Ich finde 5.000 Euro erstaunlich viel. Was ich mich jetzt frage, ist, ob das ausstrahlt auf andere betroffenen Rechte auf Auskunft. Also wenn Gerichte diese Zumutbarkeitsgrenze auch auf andere Auskunftsansprüche von Betroffenen erweitern. Das fände ich spannend.
Ja, gibt es denn da schon vergleichbare Rechtsprechung, Jörg? Weißt du irgendwas zu standardmäßigen Auskunftsansprüchen, zum Beispiel bei Kunden-Unternehmensbeziehungen oder so?
Also nicht im Hinblick auf mögliche Schadensersatzansprüche. Was ich ganz interessant finde und was wir in der Kanzlei sehr intensiv verfolgen, sind die Streitwerte, die es bei solchen Auskunftsansprüchen gibt. Und da gab es jetzt gerade ein paar Urteile, die das auf sagenhafte 500 Euro festgesetzt haben. Und das hieße irgendwie, das ist tot, weil kaum ein Anwalt Lust hat, für 500 Euro deine Klage, also 500 Euro Streitwert, ne? Das heißt, der Anwalt verdient da irgendwie 100 Euro dran. Für einen relativ großen Aufwand. Und das würde die ganze Geschichte, glaube ich, ganz erheblich beeinträchtigen. Also wir hatten jetzt gerade einen Fall, da haben wir 3.000 Euro Gegenstandswert.
Wer seid ihr?
Musst du nochmal sagen. Meine, eine Anwaltskanzlei, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber die Anwaltskanzlei, in der ich arbeite.
Das klingt das so, als würdest du das als Unternehmensjustiziar machen, deswegen
frage ich. Nee. Also die Anwaltskanzlei, wo ich arbeite, wo wir auch Datenschutzberatung machen, hat da eingeklagt und da hat das Gericht gesagt, 3.000 Euro, das ist okay, damit kann ich leben. 500 Euro würde halt sagen, würde das auch so eine Minder, also mich würde das auch ärgern, weil das Gericht dann sagt, na, das ist doch eigentlich völlig uninteressant. Ja, das bemessen wir gerade mal mit 500 Euro.
Was mich auch in solchen Fällen immer interessiert, also wenn ich jetzt mal Auskunftsansprüche gestellt habe, aus einer Geschäftsbeziehung raus, dass ich irgendwie Kunde bin beim Unternehmen, dann kriege ich natürlich eine Auskunft, aber ich kann ja in den seltensten Fällen wissen, ob die vollständig ist oder nicht. Warum er sich da so klar war, dass sie nicht vollständig ist, geht natürlich aus dem Urteil mit Sicherheit nicht hervor. Ne? Aber im Grunde genommen bist du doch da als Auskunftsempfänger wirklich auf verlorenen Posten. Also wie wirst du denn nachweisen, dass du alle Auskunft bekommen hast, die du begehrst? Das kannst du doch in der Praxis gar nicht. Es sei denn, es ist ganz offensichtlich, dass wirklich Dinge fehlen, ne? Klar.
Ja, es ist ganz offensichtlich, dass Dinge fehlen. So war es hier wohl auch. Also ich hab das zwar gelesen, ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche Auskünfte das im Detail waren, weil mich die anderen Teile eher mehr interessiert haben. Mhm. Aber hier war es offensichtlich, dass irgendwas fehlte. Und ansonsten, ja, bist du da, musst du darauf vertrauen, ne? Wenn der dir sagt, oh ja, zufällig ist das letzte Woche gelöscht worden. Es ist ja erstaunlich, wie viele Daten zufällig gerade erst gelöscht wurden.
Ja, ich denke da jetzt aber auch wieder bei solchen Dingen wie, ne, wir hatten ja auch im Podcast, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge, den Buchbinderfall auch mal besprochen. Also wo es ein großes Datenleck gab und Server von einem Backup-Daten in Umlauf, Daten von einem Backup-Server in Umlauf gekommen sind und wir haben ja solche Antworten auf Auskunftsersuchen von Buchbinder auch gesehen von dem Unternehmen. Und wir wissen aber trotzdem nicht, ob die vollständig sind, weil wir können es einigermaßen beurteilen, weil wir den Server auch mal kurz gesehen hatten, ne? Aber der Kunde, der die bekommt, der weiß das ja gar nicht. Ist das jetzt wirklich alles oder ist das nicht alles? Und gerade in so einem Fall, wo es um ein großes Datenleck geht, würde mich das schon ernsthaft interessieren als Kunde, ne? Was da alles über mich im Netz ist. Wir hatten es ja, die Geschichten mit Autokennzeichen, Unfalldaten, ne? Gesundheitsdaten, alles Mögliche. Ne?
Ja.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, Jörg, ist es ja so, dass das Gericht quasi die Motivation des Klägers nicht so hundertprozentig nachvollziehen konnte und auch deshalb seinen Schadensersatzanspruch so stark reduziert hat. Ich denke, das berechtigte Interesse hinter einem Auskunftsanspruch ist völlig anderes, wenn ein Betroffener sagt, es gab hier tatsächlich ein Datenleck und ich möchte wissen, welche meiner Daten da enthalten waren, als wenn ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmer verlassen hat, aus weniger nachvollziehbaren Gründen vielleicht sagt, okay, ich möchte alle meine Daten, die in irgendwelchen Backups oder irgendwelchen mobil gespeicherten uralten E-Mails vorhanden sind, gerne raushaben. Da sehe ich auch einen qualitativen Unterschied.
Ja. Also ob wir das Gericht, kann ich nicht beurteilen, ne, was die hier da gesehen haben, aber es ist natürlich speziell im Arbeitsrecht, ich bin jetzt kein Arbeitsrecht, glaube ich, es gibt ja schon ein paar andere Urteile in dem Bereich, ist es so ein bisschen zum Sport geworden, dem Arbeitgeber das im Falle von einer unschönen Kündigung so schwer wie möglich zu machen, indem man eben solche hochgradig komplizierten Auskunftsansprüche hier noch geltend macht. Das hat er vermutlich ja auch gemacht. Ne? Also ja,
kann es auch sein, dass das verbunden war mit der Aufforderung zu löschen? Dann würde es ja wieder Sinn ergeben.
Glaube ich nicht. Ne?
Aber könnte er, oder? Wahrscheinlich. Würde ich mal tippen.
Ja, es geht aber eher darum, dass du eine Möglichkeit der also eine gute Möglichkeit für einen Vergleich hast, wenn du halt deinem Arbeitgeber, deinem ehemaligen Arbeitgeber sagen kannst, nee, das ist hier alles unzuverlässig und nicht und du musst noch viel mehr machen und das wird eben in Arbeitsgerichtsverfahren inzwischen wohl auch eine Menge gemacht.
Na, wir schauen mal, wenn es wenn es in den Berufen gehen würde oder so und vielleicht dann noch zum wie heißt die nochmal, die nächste Instanz bei Arbeitsgerichten? Landesarbeitsgericht, nicht Oberarbeitsgericht. Das klingt noch ein bisschen komisch. Gut, wenn es dahin kommen sollte, dann werden wir das Thema hier nochmal aufgreifen. Ansonsten würde ich sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal mit unserem Thema, was wir uns heute als Schwerpunkt gesetzt haben, nämlich der Datenschutzfolgeabschätzung. Ich finde, das ist ein Wortungetüm, das wir vielleicht gleich mal, wollen wir hier uns festlegen, dass wir DSFA sagen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher.
Ja, ne?
Gut, ich auch.
Kann das nicht versprechen, bei mir hat sich das so eingebrannt.
Ja, aber es würde so viel Podcast-Zeit verloren gehen, die man mit anderen schönen Sachen führen könnte, beim Aussprechen dieses Wortes. Gut, also das Thema DSFA. Jörg, ich übergebe mal an dich, dass du vielleicht den Hörerinnen und Hörern kurz erklären kannst, um was es da überhaupt geht.
Ja, kann ich gerne machen. Es ist ein Wortungetüm, ist auch inhaltlich ein Ungetüm. Die Datenschutzfolgeabschätzung, das gab es früher auch, ist aber jetzt nochmal wesentlich ausgeprägter.
Also früher heißt mit dem alten BDSG, genau. Oder? Mhm.
Ja. Ist aber jetzt nochmal wesentlich ausgeprägter und es geht dabei um die Pflicht für die Verantwortlichen, also diejenigen, die die Daten verarbeiten, vor Beginn einer Datenverarbeitung eine Abschätzung der Folgen vorzunehmen, die diese Verarbeitung hat. Und zwar ganz, ganz wichtig, das ist ein Denkfehler, den man hier häufig hat, nicht etwa für das Unternehmen, sondern für den Betroffenen. Also das heißt für die Kunden oder häufig sind auch Mitarbeiter betroffen. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, ich muss mir quasi bei jeder Verarbeitung muss ich mir vorher überlegen, ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit diesen Daten? Also ich muss erstmal natürlich gucken, sind es überhaupt personenbezogene Daten? Wenn nicht, habe ich Glück gehabt, bin ich raus aus der Sache. Und wenn es personenbezogene Daten sind, dann muss ich eine sogenannte, auch ein sehr, sehr schönes juristisches Wort, eine Schwellwertanalyse machen. Auch sehr großartig. Und bei der Schwellwertanalyse muss ich eben das Risiko der Verarbeitungsvorgänge für die Betroffenen abschätzen. Wenn ich dabei zu dem Ergebnis komme, dass es um ein voraussichtlich hohes Risiko besteht, dann muss ich eine DSFA machen. Und das ist eine Menge Arbeit. Ja, also die sind so, wenn man Glück hat, es gibt sehr einfache Fälle, zum Beispiel bei Videoüberwachung, da ist die vielleicht mal ein paar Seiten lang. Eine in der Kanzlei, die wir gerade fertiggestellt haben, war mal 400 Seiten lang. Und die, über die wir gleich noch sprechen werden mit der Corona-App, waren, glaube ich, 177 Seiten, aber das war ohne Anlagen und so weiter. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr.
Weniger, glaube ich. Ich gucke nochmal nach. Ja. 117, nicht 177.
Okay, aber das war ohne Anleitung, ohne Anlagen und so weiter. Also das Ganze wird da auch noch wesentlich mehr sein. Also ich möchte Daten verarbeiten und stelle fest, es gibt ein voraussichtlich hohes Risiko. Und dann muss ich gucken, ob ich da reinfalle. Es gibt ein paar gesetzlich festgelegte Verarbeitungsformen, bei denen ist es von vornherein klar, dass ich das machen muss, weil der Gesetzgeber hier gesagt hat, das, was du mit den Daten vorhast, das ist potenziell so gefährlich, dass du eine Folgenabschätzung machen musst. Das ist also sogenannte hochriskante Verarbeitung. Da stehen vier im Gesetz. Das eine ist die sehr, sehr ausgeprägt erklärerische Fall von neuen Technologien. Das ist natürlich auch immer sehr hilfreich. Ich muss eine machen bei neuen Technologien. Aber wir haben ja hier eine Fachfrau für neue Technologien. Kennst du neue Technologien, bei denen man das machen muss? Ich kenne eine.
Ich kenne natürlich die Hinweise der Datenschutzkonferenz dazu, was die so darunter verstehen.
Also ich kenne einen.
Ja, alles im Sinne von biometrischer Gesichtserfassung, biometrischen Daten, wobei die dann meistens auch in die andere Kategorie der besonders schützenswerten Daten, wie Gesundheitsdaten, fallen. Viele Services, die mit Geolokalisierung oder Emotionserkennung verbunden sind, also die Art von tief eingreifenden neuen Technologien.
Das ist auch die du kennst, Holger? Du meinst, du kennst eine?
Nee, ich meinte eigentlich die Corona-Warn-App, beziehungsweise das in der Corona-Warn-App, weil ich habe ja die Datenschutz, die DSFA gelesen, zumindest größtenteils gelesen, und tatsächlich wird da auch auf die neuen Technologien Bezug genommen, als zur Begründung, warum sie eine DSFA brauchen.
Okay, was war da die neue Technologie, diese Beacon-Einsatz, der Einsatz von diesen Beacons?
Ich weiß es nicht.
Die gesamte App ist eine neue Technologie.
Eine App kann eine neue Technologie sein.
Es geht hier, muss ich immer dazu sagen, es geht um das System aus App und Server und dem Einsatz noch von dem Google-Apple-Protokoll. Ne? Also das muss man ja gesamt betrachten.
Also jedenfalls kennt das Gesetz 4 hochriskante Verarbeitungsformen, bei denen das immer zu machen ist. Das erste ist neue Technologien, und das Einzige, was ich gekannt hätte, und ich freue mich, dass ich jetzt mehr kennte, war tatsächlich Biometrie für Zugang, also für Zugangssysteme. Zweiter Punkt, automatische, systematische Verarbeitung und Bewertung personenbezogener Daten, also alles, was automatisiertes Scoring ist und Vermischung von Daten in CRMs und so weiter. Dann der eher nachvollziehbare Bereich, groß angelegte Überwachung eines öffentlich zugänglichen Bereichs, also insbesondere Videoüberwachung, wenn es ein großer angelegter ist. Ja, aber das ist wahrscheinlich der Bereich, wo es die meisten DSFAs zu machen sind, aber die sind da jetzt auch nicht besonders schwierig, muss man auch sagen. Und der vierte Punkt, groß angelegte Verarbeitung sensitiver, zum Beispiel biometrischer Daten. Dazu kann Ninja sicherlich gleich noch was sagen, weil in dem Bereich ja du wahrscheinlich auch relativ viel zu tun hast. Ne?
Genau, also die gesamte Verarbeitung von diesen besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 erfordert eigentlich immer eine Datenschutzfolgenabschätzung. Das heißt, gerade sobald wir den Medizinbereich oder den Gesundheitsvorsorgebereich betreten und da eine umfangreiche Verarbeitung von Daten, von personenbezogenen Daten haben, würde ich, wenn ich berate, immer zu einer Datenschutzfolge, zu einem DSFA raten.
Ich habe mal im Radio gehört, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass, ich habe die genaue Zahl auch vergessen, aber es war irgendwie sowas, dass bei der Charité in Berlin 30 Leute nur Folgenabschätzungen machen.
Oh mein Gott.
Also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber kann sowas so umfangreich sein? Können das so viele Leute beschäftigen?
Die Charité hat wahrscheinlich auch extrem viel Forschung noch mit hinten dran. Und ich würde sagen, für den normalen alltäglichen Ablauf in einem Krankenhaus sollte das eigentlich quasi immer nur eine Wiederholung derselben Vorgänge sein. Also da hat man irgendwann seine Datenschutzfolgenabschätzungen und muss keine neuen mehr machen. Aber bei Forschungsprojekten kann ich es mir schon vorstellen, dass da deutlich mehr personeller Aufwand reingeht. Aber 30 Personen finde ich krass.
Naja, also ich höre jetzt, ich bin ja fleißiger Hörer des Drosten-Podcasts, der leider gerade in die Sommerpause gegangen ist.
Ja.
Aber
das machen wir nicht.
Aber er erzählt halt schon immer viel, was so an der Charité läuft. Ne? Und er selber hat ja auch eine sehr in die Kritik geratene Studie irgendwie veröffentlicht, beziehungsweise sein Team. Und wenn man das so hört, das ist schon fast plausibel, dass da ein ganzes Team von Datenschützern dahinter steht, die Folgeabschätzungen machen, weil ich glaube, die sind wirklich, wie Ninja sagt, heißt ein Ninja oder Ninja? Was soll ich jetzt sagen?
Ninja ist eigentlich, wie es meine Eltern aussprechen und wie ich selbst es ausspreche, aber da ich auf Englisch arbeite und viele meiner Kollegen nicht deutsch sind, ist ein Ninja völlig okay.
Ninja. Also Ninja, sagen wir Ninja. Genau, und da arbeiten, die machen halt unglaublich viel Forschung, genau wie du gesagt hast, und ich glaube, das kann schon auch hinkommen, ne? Aber in dem speziellen Fall, das sind wahrscheinlich mit Sicherheit 3-4 Kliniken in Deutschland, die in ähnlicher Größenordnung arbeiten und dann entsprechend wahrscheinlich auch Datenschützer an der Hand haben müssen, die das begleiten, solche Projekte.
Ja, ich bin mir sicher, dass ich es am Radio gehört habe, und ich frage das immer ganz viele Leute, ob die das irgendwie, ich habe es bislang noch nicht bestätigt bekommen, aber es klingt jetzt auch nicht völlig daneben.
Wollen wir mal anfragen? Lass uns doch mal anfangen bei der Charité.
Ja. Dann gibt es, also es gibt diese 4 Fälle, ne, hochriskante Verarbeitung, und dann gibt es von den Behörden eine sogenannte Muss-Liste. Und die Muss-Liste stehen halt spezielle Verarbeitungsformen drauf, bei denen auf jeden Fall auch eine Folgenabschätzung zu machen ist. Die sind relativ speziell. Ich habe hier mal so einen kleinen Ausschnitt. Automatisierte Auswertung von Video- oder Audioaufnahmen zur Bewertung der Persönlichkeit der Betroffenen. Beispiel Telefongesprächauswertung, Callcenter. Oder Erstellung umfassender Profile über die Bewegung und das Kaufverhalten von Betroffenen. Oder, und da sind wir wieder in deinem Bereich, ja, Anonymisierung von besonderen personenbezogenen Daten. Zum Forschungszwecken zum Beispiel.
Du hast übrigens gerade Ninja gesagt.
Ja, sie hat doch gesagt, sie fühlt sich bei beidem angesprochen,
oder? Ja, ich fühle mich bei beidem angesprochen.
Das ist doch super. Also ich glaube, wir wissen, wer gemeint ist in unserer, Dreierrunde. Ja, also deswegen finde ich, diese Liste kann man immer mal gucken, ja, ob man da was hat, aber normalerweise, also alle Fälle, wo ich bisher hatte, da hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil es doch sehr spezielle Formen sind. Dann gibt es eine Leitlinie der alten Artikel 29-Gruppe, die es nicht mehr gibt, die sich auch mal Kriterien ausgedacht hatten zur Einordnung des Risikos. Wir sind ja immer so auch im Bereich des Risikomanagements und da natürlich auch im Bereich der IT sehr verwandt. Und die haben tatsächlich 9 Kriterien aufgestellt, anhand denen das Risiko eines Verarbeitungsvorgangs zu bewerten ist. Es sind zum Beispiel vertrauliche Daten, höchstpersönliche Daten dabei. Das Ganze ist, die Datenverarbeitung wird in großem Umfang gemacht. Es gibt eine systematische Überwachung, es gibt Scoring, Datensätze werden zusammengefügt. Und wenn man aus dieser Liste mehr als zwei Kriterien, oder mehr erfüllt, dann ist man dabei. Das heißt, dann darf man eine DSFA machen. Das ist was, mit dem ich viel besser arbeiten kann als mit diesen sehr speziellen Beispielen. Und da ist man natürlich schnell, ne? Also
ich wollte gerade sagen, weil Datensätze werden zusammengefügt, ist ja alltägliche Arbeit in der Datenverarbeitung.
Genau, und wenn dann noch dazu kommt in großem Umfang, dann bist du dabei, ne? Aber ja, finde ich auch naheliegend, weil das macht ja auch Sinn, dass man dann eine DSFA macht.
Macht die eigentlich, ich muss mal aus der Praxis fragen, in einem Unternehmen, macht die das Unternehmen selbst oder der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens oder muss man dafür eher externe Spezialisten engagieren? Also ich rede jetzt gerade mal von KMU, ne? Ein Unternehmen, ja, 50 Mitarbeiter, aber was halt sehr datengetrieben arbeitet und wenn das, was macht denn, wie macht denn das in der Praxis? Kanzlei beauftragen oder was?
Also ich habe tatsächlich höre ich häufig in den sozialen Medien zum Beispiel, dass der Datenschutzbeauftragte, ich meine, so steht es auch in der DSGVO, dazu gar nicht zuständig ist, sondern das nur überwachen muss.
Aha. Das auch beraten muss
er dazu. Beraten muss, genau. Mhm. Was natürlich völlig am Leben von KMUs vorbeigeht, weil wer soll das für die machen? Ja, also das muss der Datenschutzbeauftragte machen, also zumindest jetzt so einfache Sachen. Wenn es dann kompliziert wird, jetzt zum Beispiel wie in dem Fall, den wir hatten, wo man das auch also in der Kanzlei hatten, wo man das als Datenschutzbeauftragter gar nicht machen kann, weil es für als viel A, das ist viel zu groß, B, das ist viel zu kompliziert und C, entweder bist du als Datenschutzbeauftragter aus der Technik oder aus dem Jura und du brauchst auf jeden Fall dein Gegenüber, dann funktioniert das nicht. Also die Sinn von einem DSFA ist schon, du stellst ein Team zusammen und das Team ist idealerweise eben mit Leuten aus beiden Bereichen besetzt. Vielleicht auch noch jemand, der sich mit IT-Security auskennt in diesem Bereich. Und dann gibt es dann ein ganz gutes Shortpaper von den Datenschutzbehörden, dass das mal so zusammenfasst. Da gibt es dann so einen Ablaufplan. Also man stellt ein Team zusammen, dann macht man einen Prüfplan, dann Festlegung des Beurteilungsumfangs. Man guckt, welche Leute man dazu ziehen muss und dann kommt man irgendwann zu der Durchführung und das ist im Wesentlichen darauf abgelegt, das Ganze ist ja eine Risikobeurteilung. Dann schaue ich mir die Risikoquellen an, beurteile sie und schaue eben, ob die Abhilfemaßnahmen, die ich getroffen habe, ob die geeignet sind für den Schutz dieser Daten. Und das Ganze ist dann natürlich, ein Wort noch, das Ganze ist dann natürlich möglichst ausführlich, wie alles in der DSGVO, wofür wir sie so lieben, zu dokumentieren.
Bevor wir zum konkreten Fall kommen an der DSFA, habe ich noch eine Frage, auch nochmal eher in die Praxis gerichtet. Wer hat denn die Möglichkeit, das Fehlen einer DSFA oder eine fehlerhafte DSFA zu beurteilen und zu sanktionieren? Ist das die Aufsichtsbehörde, die Zuständige? Ja.
Also im normalen Leben wird es ja so sein, dass 99% aller DSFAs wahrscheinlich auf immer ein einsames und trauriges Leben in irgendwelchen Schränken oder auf irgendwelchen Servern verbringen werden. Aber nach meiner Erfahrung, wehe, es passiert was und du hast so ein Ding nicht. Ja, also die werden natürlich.
Achso, du musst es dann vorlegen, sofort.
Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Fall hast, also einen Notfall hast, Datenreichtum, dein Server steht offen, dann werden die unter Umständen natürlich fragen, schicken Sie uns doch mal Ihre DSFA. Die haben ja sicherlich für diesen Fall eine gemacht, also je nachdem, was da passiert ist. Und wenn man das Ding nicht hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es mindestens eine Null mehr gibt bei der Bußgeldberechnung.
Und wenn festgestellt wird, dass die total geschönt ist, also von wegen, ja, wir haben das alles super gemacht und wir sind so brav gewesen und sind so brav bei der Datenverarbeitung, und wenn sich dann rausstellt, das stimmt überhaupt nicht, also wenn sie fehlerhaft ist, grob fehlerhaft.
Auch dann wird sich das wahrscheinlich sehr unschön auf das Bußgeld auswirken. Und ich muss sie vielleicht im Zweifelsfall nochmal machen. Es gibt ja auch noch den Endgegner bei der DSFA. Ich frage das irgendwie in meinen Vorträgen immer ab, ob das jemand schon mal gemacht hat, aber es hat noch nie jemand den Finger gehoben. Wenn du nämlich bei der DSFA feststellst, dass du ein ganz erhebliches Risiko für die Daten der Betroffenen hast und du nicht weiter weißt quasi, wie du die geschützt kriegst, dann musst und sollst du dich an die Aufsichtsbehörden wenden und die Aufsichtsbehörden um Rat fragen. Die haben eine Frist von, ich weiß es nicht auswendig, ich glaube 2 oder 3 Monaten, 8 Wochen, glaube ich, und da sollen sie dir dann Auskunft erteilen, wie du in deinem Projekt weiter vorgehen kannst. Also wie gesagt, ich habe noch nicht gehört, dass es das mal gab. Ich weiß nicht, kennst du das, Ninja, da irgendeinen Fall? Wahrscheinlich auch nicht.
Nicht in diesem Format der DSGVO, aber dass Aufsichtsbehörden frühzeitig beteiligt wurden, schon im Prozess der Abstimmung und Beratung über die DSFA, das war jetzt auch bei der App so.
Das ist klar, das hatte ich auch absolut sinnvoll, aber dass du tatsächlich deine eigenen Sachen stoppst und sagst hier, bitte gib mir einen Tipp, wie ich weitergehen kann, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch von keinem gehört. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so den Ausstattungsgrad der Aufsichtsbehörden entspricht, dass sie das ohne weiteres mal so könnten.
Naja, aber wenn das so ist, wenn das in der DSGVO so drinsteht, dann haben sie quasi in dem Fall eine Beratungspflicht.
Ja.
Also müssen sie.
Müssen sie. Ne? Also stellen wir vor, so ein agiles Projekt und dann, ja, jetzt machen wir eben 2 Monate Pause und dann warten wir mal, was sie uns so raten. Also ich weiß nicht, wie realistisch das in der Praxis ist.
Na, dann schauen wir uns doch mal die DSFA von der Corona-App an. Ja, was ich mich zuerst gefragt habe, ist, die Bundesregierung ist ja zum Glück beim datensparsamen und datenärmeren dezentralen Modell gelandet. Auf Basis des Contact-Tracing-Protokolls von Apple und Google. Es fallen keine personenbezogenen Daten an, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern nur pseudonymisierte Daten.
Ja, genau. Pseudonymisierte Daten sind nur personenbezogene Daten.
Aber es steht auf jeden Fall fest, dass wir dass dieses ganze System Corona-Warn-App eine DSFA braucht.
Das war tatsächlich kein Punkt, über den wir lange diskutieren mussten. Tatsächlich haben wir mehrere Kriterien für erfüllt gehalten. Wir haben das Kriterium erfüllt gehalten, dass es im Gesamtsystem eine neue Technologie ist, die noch nicht erprobt ist, die noch nicht jeder bereits im alltäglichen Gebrauch hat. Es ist so, dass die besonderen Kategorien der personenbezogenen Daten in der App verarbeitet werden, und zwar auch wenn diese IDs, die ausgetauscht sind, das sind Pseudonyme, die relativ schwer rückrechenbar sind auf eine konkrete Person, aber die deutsche App hat diese Zusatzfunktion, dass man sich Testergebnisse übermitteln lassen kann innerhalb der App. Also ich kann mit einem QR-Code bei meinem Labor, wenn es schon an den digitalen Prozess angebunden ist, kann ich mein Testergebnis über die App erfragen. Und spätestens dann haben wir Gesundheitsdaten in der App. Das heißt, auch das Kriterium ist erfüllt. Wir sind davon ausgegangen, dass die Datenverarbeitung mit einem relativ hohen Risiko verbunden ist, falls es tatsächlich an irgendeiner Stelle zu einem Datenverlust kommen sollte. Und es auf die Weise möglich sein könnte, wenn wir nicht geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, dass Bewegungsmuster erstellt werden, dass eine Diskriminierung von positiv getesteten Personen erfolgen kann. Also wir haben da tatsächlich ganz viele von den gesetzlichen Kriterien erfüllt gesehen, warum man eine DSFA machen sollte.
Okay. Ja, das leuchtet mir auch ein. War ein bisschen provokant, die Frage vielleicht. Also dass sie eine DSFA braucht, glaube ich, das steht
so. Das ist Rechtswissenschaft, man kann das alles mit gutem Grund anders sehen.
Aber wir haben ja auch noch der Punkt, an dem sich im Moment datenschutzmäßig die größte Kritik entzündet, ist ja auch noch die Verifikationshotline, ne, die läuft.
Und ja, absolut.
Die ist halt auch noch Teil des Systems, und da geht es ja auch nochmal um die Entpseudonymisierung des Kunden, des Nutzers in dem Moment zumindest.
Mhm. Ja. Genau.
Gut, und Wie läuft dann so ein Prozess ab? Also wie lange habt ihr denn gebraucht zur Erstellung dieser Datenschutzfolgeabschätzung? Kannst du das beantworten? So ungefähr?
Die Datenschutzfolgenabschätzung selbst hat ja das RKI erstellt. Also dieser Artikel 35 DSGVO sagt ganz klar, für eine Datenschutzfolgenabschätzung ist der Verantwortliche verantwortlich. Mhm. In dem Fall muss das RKI machen. Und das RKI hat natürlich gesagt, wir starten diesen Prozess möglichst früh. Wir haben schon Anfang Mai, also quasi direkt nachdem der Auftrag gegeben wurde von der Bundesregierung, angefangen darüber zu diskutieren, die ganzen Probleme zu diskutieren, mögliche IT-Sicherheits- und Datenschutz-Gegenmaßnahmen für Risiken zu diskutieren. Das heißt, insgesamt ging der Prozess 6 Wochen nonstop, nachts und Wochenende eingeschlossen.
Die Erstellung des Textes, also der
tatsächlich auch Erstellung von Textblöcken, von Argumentationslinien, also alles, was dann quasi en bloc immer ans RKI gegeben wurde und gesagt, darauf könnt ihr aufbauen, damit könnt ihr arbeiten. Mhm. Und das RKI hat dann natürlich auch Feedback gegeben und gesagt, wir wollen das anders, das muss anders, das teilen wir nicht. Also die waren immer im Prozess quasi mit drin.
Ja.
Das ist aber doch wahrscheinlich ein Fest für jemanden, der sich im Wissenschaftsdatenschutz tummelt, oder?
Es war sehr anders als meine normale Arbeit. Also ich mache ja nicht Wissenschaftsdatenschutz. Also ich bin nicht die Datenschutzbeauftragte des CISPA. Ich bin auch nicht in der Rechtsabteilung des CISPA, sondern ich bin tatsächlich Vollzeitwissenschaftlerin. Ich arbeite super theoretisch mit Gesetzestexten. Und wenn ich interdisziplinär arbeite, arbeite ich ganz konkret an bestimmten Umsetzungen von datenschutzfreundlichen Technologien. Mhm. Das war extrem anders als die App, wo man tatsächlich mal so Dokumente aus der Praxis mit verfassen musste. Das gehört nicht zu meinem Wissenschaftlerbrot. Die Diskussion darüber, wie macht man Architektur, wie macht man Design, wie begegnet man bestimmten Risiken, das naja, absolut. Und das hat auch Spaß gemacht, aber so Dokumente verfassen, nee, das war neu.
Ich meine, dieses Projekt war ja auch ständig im Fluss, ne? Das ist ja echt schwierig. Also das, ich hab mir noch angehört, wie Entwickler von SAP und T-Systems das geschildert haben. Ne? Da hat sich auch ständig einiges geändert, ne, an der Architektur.
Komplettes Arbeiten mit einem Moving Target.
Lebenden Objekt, genau.
Ja. Genau, also jeden Morgen hat sich was geändert und man musste wieder Dinge anpassen und neu diskutieren und
ich gucke jetzt gerade rein in die DSFA, ne? Und wenn ich mir das Team angucke, das ist ja schon Wahnsinn. Also es war natürlich auch der Bundesdatenschutzbeauftragte beteiligt, das war der RKI-Datenschutzbeauftragte beteiligt. Aber wenn ich dann hier so lese, ich lese mir nur mal die Qualifikation durch. T-Systems, Volljuristin, T-Systems, Volljuristin, T-Systems, IT-Security, T-Systems, Engineer, T-Systems, Blockchain-Architect, unabhängige Rechtsanwälte, unabhängige Dreierrechtsanwälte, Datenschutzexperte. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, also auf jeden Fall 15 Leute mindestens, würde ich sagen, die im Kernteam für die DSFA, für die Erstellung da waren. Das ist ja, welches Unternehmen kann denn sowas sonst leisten? Das muss ja auch unglaublich teuer sein, diese DSFA zu erstellen. Wenn man nicht gerade SAP ist und sowieso irgendwie ein Heer von Datenschutzjuristen hat, die sich wahrscheinlich für die sowas eher Routine ist.
Absolut, aber man muss ja auch sehen, die App und die Aufmerksamkeit, mit der auf diese App geschaut wurde, hat da eine Sorgfalt und eine Dringlichkeit gehabt, die man bei einer normalen DSFA wahrscheinlich nicht haben würde. Da hätte man auch nicht externe Wissenschaftler mit dabei, wie mich den Bundesbeauftragten frühzeitig oder das BSI, die dann auch noch in den Telefonkonferenzen dabei sind oder 2 unabhängige Anwaltskanzleien. Das heißt, der Umfang, den solche Projekte, die nicht so unter der Lupe sind, hätten, wäre deutlich geringer. Und ich denke, man hätte das auch mit geringerem Aufwand, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, durchaus leisten können.
Ja, der Zeitdruck war wahrscheinlich ein großer Faktor, ne? Klar. Der
öffentliche Zeitdruck. Auf jeden Fall. Ja. Also, da waren in den Telefonkonferenzen, es waren tägliche Telefonkonferenzen und wöchentliche Telefonkonferenzen, 2-wöchentliche Telefonkonferenzen für alle möglichen Themen, teilweise 40 Leute mit dabei, Hälfte davon Juristen. Es ist genau so, wenn viele Juristen in einem Call sind, gibt es sehr viele Meinungen zu bestimmten Themen.
Nein, bei Juristen tatsächlich.
Das wirst du ja auch bestätigen können. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel diskutiert.
Und jetzt ist also als Verantwortliche für die Datenverarbeitung des ganzen App-Systems ist jetzt tatsächlich das RKI.
Genau,
also, das war. Also lastet jetzt die größte Verantwortung auf deren Datenschutzbeauftragten, oder?
Wenn jetzt der hat ja immer den Vorteil, dass er immer nur beratend tätig ist. Also der muss ja schon ziemlich viel selber schlecht machen, irgendwie goldene Löffel, RKI-Löffel klauen oder so, um dann selber in die Haftung zu kommen, sondern verantwortlich ist das RKI als juristische Person.
Mhm. Genau.
Ach so.
Ich weiß gar nicht, wie das RKI organisiert ist.
Ich stäbe, irgendwelche Stäbe. Das ist schon eine Weile her, dass ich mir mal angeschaut hatte, aus purem Interesse damals. Aber ich glaube, also ich war erstaunt, wie groß diese Behörde ist tatsächlich. Es ist ja eine Behörde, ne? Es ist ein Amt. Ja, es ist schon eine Behörde. Ich muss mal fragen, nur der Klarheit halber, Aufsichtsbehörde ist in dem Fall natürlich der Bundesdatenschutzbeauftragte, ne?
Mhm, was eine Bundesbehörde ist.
Ja, okay. Gut.
Ich bin gerade auf der Seite.
Vom RKI?
Ja. Es ist ein Institut. Mehr steht da nicht. Mehr
weiß ich auch nicht. Wenn es öffentliche Verwaltungsaufnahmen wahrnimmt, kann ein Behörden gleich sein, glaube ich.
Hier steht es, das Robert-Koch-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.
Hm.
Ja, wieder was gelernt.
Die Übersicht über die Projektbeteiligten, ne, fand ich natürlich auch total spannend. Also als offizielle Akteure sind benannt im ganzen Projekt das Bundeskanzleramt, das wollte ich gerade sagen, BKA, das Bundeskanzleramt, das Innenministerium, das BSI, das Robert-Koch-Institut und tatsächlich auch als offizieller Akteur im Entstehungsprozess der DSFA ist der Bundesdatenschutzbeauftragte genannt. Echt witzig. Und was ich da aus dem Text, ich meine, ich habe ihn nicht komplett gelesen, aber wo ich da auch nochmal gesehen habe oder herausgehört habe, so ein bisschen, wie schwierig das ist, ist natürlich, dass ein Teil der Technik, die in dem App-System steckt, ja closed source ist und von euch überhaupt nicht beurteilt werden konnte.
Ja,
und
genau.
Welche
die
Teile sind das denn?
Ja. Das ist tatsächlich die Schnittstelle von Google und Apple.
Also das ganze Datenerfassungssystem quasi, ne?
Genau, das ganze Datenerfassungssystem. Es ist nicht so, dass es komplett closed source ist. Also da wurde eine Menge zur Verfügung gestellt, damit auch die Entwicklung ineinander greifen konnte. Aber es ist nicht so, dass das quasi Open Source SAP und Telekom zur Verfügung gestellt wurde, damit die das auf Herz und Nieren testen konnten, das auch nicht.
Hm. Aber es ist ja dann unheimlich schwer, dass ihr müsst quasi... Ihr müsst diese, finde ich, sehr wichtige Ausnahme dann immer treffen. So, das habe ich ja auch ab und zu hier drin gelesen. Ne? Natürlich wissen wir nicht, wie das jetzt Google und Apple machen. So, also, das finde ich echt ein bisschen schwierig. Ne? Weil, also, man kann im Moment halt nur darauf vertrauen, dass das schon alles okay ist. Ich vertraue dem übrigens auch, würde ich sagen, weil ich glaube, die würden sich einfach dermaßen ins eigene Fleisch schneiden, wenn da jetzt irgendwas passieren würde.
Man kann es natürlich in gewisser Weise Blackbox testen. Also das erlaubt einem aber trotzdem nur Aussagen über den aktuellen Zustand zu machen. Also dadurch, dass es halt unserer Kontrolle entzogen ist und auch der Kontrolle des RKI entzogen ist, als Hardware- und Betriebssystemsoftware, die das Ganze, die dem Ganzen als Grundlage dient, genau wie du gesagt hast, ist entweder eine Momentbetrachtung oder hat halt nur begrenzte Aussagekraft für die DSFA. Aber das Problem hast du bei jeder Software, die auf Geräten läuft, bei der du zum Beispiel die Hardware nur in geringem Umfang überprüfen kannst.
Naja, klar. Jetzt ist es ja so, du hast ja selber gesagt, das war ein Moving Target, aber im Grunde genommen hat sich das ja nicht geändert. Das ist ja immer noch ein Moving Target. Ne? Zwar gab es jetzt das Release, aber sowohl RKI als auch SAP Telekom haben ja gesagt, das System wird jetzt permanent weiterentwickelt. Was bedeutet das denn für die DSFA? Das heißt, die muss dann auch immer noch hinterhergezogen werden, ne?
Genau, die muss immer noch hinterhergezogen werden. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass sogar im Dokument selber schon eine Aktualisierungs Timeline drinsteht, also dass sie das wohl in 3 Wochen nochmal anfassen wollen.
Ja. Oder in 3 Monaten? Ich gucke gerade nochmal nach.
Genau, also wahrscheinlich wird das Dokument die ganze Zeit aktualisiert und dann quasi die nächste stabile Version zu einem bestimmten Stichtag veröffentlicht. Also so wird es in der Arbeit her aussehen, denke ich.
Ja, also Sie sagen hier, die nächste Prüfung erfolgt spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Freigabe der CWA, die ja jetzt erfolgt ist. Ne? Hm. Also, und die, na klar, und dann steht, ist ja natürlich, das ist der entscheidende Disclaimer hier, Designentscheidung der CWA der Bundesrepublik Deutschland, Version 1.2, wir berufen uns auf den Stand vom 13.06. Ne? Und die TOMS, Jörg, die hattest du ja hier auch schon öfter erwähnt, sind vom Stand 10.06. Ob das jetzt, also das ist wirklich, das ist wie ein Screenshot, ne? Also, und die müssen dann halt irgendwann den nächsten Screenshot machen.
Gut, aber das hast du bei jeder App, ne? Also das,
ja,
das
ja, weil die ja immer weiterentwickelt werden, ne?
Genau, klar. Also ja. Das ist natürlich auch die Frage in der Praxis. Also hier wird es natürlich bei dem öffentlichen Interesse auch weitergetrieben. Das ist natürlich jetzt in der Privatwirtschaft, wenn du da mal eine App rausgebracht hast, eher jetzt nicht so, ne? Dass du da jede neue Version mit einer neuen Folgenabschätzung begleitest oder so. Das ist ja auch völlig unrealistisch. Aber ich hätte auch noch mal eine Frage. Du hast ja auch einen Hintergrund bei der Aufsichtsbehörde. Ist es nicht irritierend oder kannst du nachvollziehen, dass es mich irritiert, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte hier bei der Erstellung mit dabei war, ja, der ja eigentlich derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, das gegebenenfalls zu prüfen und auch zu sanktionieren?
Ich kann nachvollziehen, dass das zumindest dann irritiert oder nicht so sein sollte, wenn das nicht organisatorisch getrennt ist, diese Vorabberatung und dann die tatsächliche Aufsichtsfunktion so einer Behörde. Wenn man das zumindest organisatorisch und personell trennen würde, hätte ich damit ein deutlich besseres Bauchgefühl. Ich finde es gut und wichtig, dass der BFDI sich frühzeitig beteiligt hat.
Das würde ich auch nicht in Frage stellen, aber es ist schon irgendwie eine Funktion, die irgendwie ein bisschen...
Ist schwierig, definitiv.
Muffelt.
Wie gesagt, ich finde, es muss nicht muffeln, wenn man das sauber trennt, wenn man sagt, wir haben ein ganzes Referat beim BFDI, was nur die Beratung macht oder mehrere Referate, die Beratung für solche Projekte machen und dann mehrere Referate, die komplett andere Personen sind, die dann die Aufsicht führen.
Und das ist dann auch wirklich sauber getrennt dort, ja? Also ich habe da keine Ahnung.
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, denn ich weiß nicht, wer jetzt die Aufsicht führen wird. Ich kenne nur die Kollegen, die in den Beratungen dabei waren. Ja. So würde ich es mir wünschen. Lass es mich so formulieren, so würde ich es mir wünschen.
Ja. Ich kann diese Bauchschmerzen von Jörg total verstehen, weil wir haben ja immer das prominente andere Beispiel. Na, Jörg, haben wir hier schon öfter thematisiert. Max Schrems, der irischen Datenschutzbeauftragten, vorwirft, dass sie wirklich mitgeschrieben hat an den AGB und an den Privacy Policies von Facebook und dass sich Facebook quasi jetzt gegenüber der Aufsichtsbehörde auch ein bisschen darauf beruft, wieso, das habt ihr uns doch so geraten, so ungefähr, ne? Und wieso Sanktionen jetzt? Das ist natürlich eine Doppelrolle, die nicht gesund ist, ne? denke ich. Die Beratung und gleichzeitig die Aufsicht und Sanktionierung.
Ja.
Aber wenn sie das organisatorisch so trennen, weiß nicht.
Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nur, dass es so ist.
Ja, ich wünsche es mir auch. Aber ehrlich gesagt habe ich da in Herrn Kälber auch Vertrauen, muss ich mir ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Im Moment macht er mir einen gesund kritischen und auf jeden Fall auch die Öffentlichkeit immer wieder vor bestimmten Missständen warnenden Eindruck. Also ich habe da, weiß ich nicht. Vielleicht liege ich auch falsch. Ich hoffe es auch ein bisschen.
Naja, im Vergleich zu seiner Vorgängerin ist er Gold wert, aber das allein kann nicht der Maßstab sein.
Oh, das war hart.
Nein, aber eher weniger gegen ihn als gegen seine Vorgängerin. Also ich finde auch, er macht eine gute Arbeit.
Und wie geht's für dich jetzt weiter, Ninja, in dem Prozess? Bist du noch involviert oder bist du jetzt, hast du dich da jetzt aus der
Beratung? Ich muss sagen, seit der Veröffentlichung letzte Woche habe ich tatsächlich mich eine Woche rausgezogen, einfach weil es waren 6 unfassbar harte Wochen.
Nur wegen der DSFA, echt?
Nein, nicht nur wegen der DSFA. Die DSFA war ein ganz kleiner Teil davon. Es waren ganz viele IT-Sicherheitsdiskussionen, Design-Diskussionen. Wir haben ewig über bestimmte Sicherheitsmaßnahmen und Designentscheidungen diskutiert und wieder zurückentwickelt und nochmal neu und dann kam neuer Input von Google und Apple und es war wirklich Tag, Nacht, Wochenende, 6 Wochen lang. Deshalb brauchte ich eine kurze Pause und jetzt werde ich wieder einsteigen. Und es gab viel berechtigte Kritik auch an der DSFA. Viele Dinge sind suboptimal, zum Beispiel die Risikobewertung kommt in dem Dokument zu kurz, sondern es wird halt, es werden verschiedene Maßnahmen vorgestellt und warum wir uns für die entschieden haben, aber es wird nicht genau gesagt, dass das ist das konkrete Risiko für die Betroffenen und das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Also solche Punkte fehlen noch. Insofern würde ich auch niemandem raten, guckt euch die DSFA für die App an und nehmt die als Beispiel für eure eigenen Datenschutzfolgenabschätzung im Unternehmen. Da muss noch nachgearbeitet werden. Hoffentlich in ein paar zukünftigen Versionen kann man dann sagen, die ist modellhaft.
Ja, naja, gut, das liegt, ist wahrscheinlich auch ein bisschen der heißen Nadel geschuldet, ne? Und dem
kurzen Habt ihr da ein Modell für die Risikoanalyse genommen? Also Standard-Datenschutzmodell oder irgendwas?
Wie gesagt, ich habe die DSFA nicht gemacht, sondern quasi immer nur...
Ist ja nicht so.
DSFA war das, womit ich gearbeitet habe oder womit verschiedene andere Kollegen auch gearbeitet haben. Mhm. Also Standard-Datenschutzmodell.
Mhm. Ja, das... Wenn man aus Kiel kommt, macht man das wahrscheinlich so.
Das SDM kam tatsächlich nach meiner Zeit.
Okay. Also das Standarddatenschutzmodell ist, ich kann es nicht mal erklären, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, 5 Vorträge davon gehört, bestimmt ein Buch drüber gelesen. Ich habe es immer noch nicht verstanden und es ist mir irgendwie, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Kannst du es kurz erklären?
Das ist zu schwammig.
Für Nicht-Juristen. Also so.
Wirklich funktional zu arbeiten. Das Standard-Datenschutzmodell definiert verschiedene Schutzziele. Wir kennen ja die allgemein bekannten Schutzziele der IT-Sicherheit, nämlich Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und definiert dann noch datenschutzrechtliche Schutzziele, Transparenz, Nichtverkettbarkeit und Intervenierbarkeit und
so tief müssen wir, glaube ich, rein, aber es ist
genau. Und nimmt dann halt bestimmte Kriterien für was, wonach bestimme ich, ob ich ein geringes, ein mittleres oder ein hohes Risiko habe und wie bestimme ich, wie wahrscheinlich die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos ist und wie gut müssen dann Mittel gegen dieses Risiko greifen und mit was für Restrisiken darf ich umgehen, welche darf ich tolerieren. Also dafür ist es ein Modell, aber es ist ein sehr High-Level-Modell, mit dem schwierig zu arbeiten ist, weil es sehr theoretisch ist.
Also mich hat es wirklich überfordert und wie gesagt, ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Aber was ich übrigens noch als Tipp loswerden wollte für arme Menschen wie ich, die gegebenenfalls sowas mal machen müssen, es gibt ein, wie ich finde, ziemlich gutes Tool, das PIA-Tool. Der PIA steht für Privacy Impact Assessment und das kommt von der französischen Datenschutzbehörde und es ist aber inzwischen auch in Deutsch erhältlich und das führt einen relativ gut, wie ich finde, durch den Prozess, den man machen muss. Natürlich muss man die ganzen Sachen alle noch selber eingeben, aber es sagt einem im Prinzip, wie man das Ganze voranbringen kann und für diese Struktur finde ich es sehr hilfreich.
Können wir einen Link in die Podcast-Beschreibung reinpacken, ne?
Ja, auf jeden Fall übrigens nicht. Wenn man danach sucht, kommt als erstes Datenschutzbehörde Bayern und da ist seit einem Jahr oder so eine uralte Version. Ja, also nicht die erste direkt runterladen, sondern irgendwie gucken, wo man das besser kriegt. Mhm.
Gut, mit diesem kleinen Rausschmeißer können wir die Sendung, glaube ich, heute beschließen.
Ich würde aber doch gerne nochmal die Abschlussfrage stellen. Ninja, hast du es dir denn? Ja, aber das ist doch die Frage, die wir alle stellen müssen. Hast du es dir denn installiert?
Ist drauf. Seit dem Tag, an dem es veröffentlicht wurde. Das heißt, es läuft jetzt seit 6 Tagen, glaube ich, seit 7 Tagen. Ich weiß es gar nicht genau, müsste auf die App gucken. Ich habe noch keine Warnung erhalten. Wir haben auch gesehen, heute Nacht gingen erst die ersten IDs raus von Leuten, die sich haben positiv testen lassen und dann einverstanden waren, dass ihre IDs, ihre ID-Schlüssel verteilt werden. Für mich war es selbstverständlich, sie zu nutzen. Ich bin glücklich mit dem Design, nicht 100% glücklich mit der DSFA, aber ich bin vor allem glücklich über den Prozess dieser App, nämlich, dass sie Open Source ist, dass sie frühzeitig transparent auf GitHub war, dass unabhängige Experten draufschauen konnten und Feedback geben konnten. Und wenn das als Beispiel genutzt wird, wie wir IT-Großprojekte in der Zukunft machen können, hoffentlich ohne diesen Zeitdruck, dann hätten wir viel, viel mehr gewonnen, als ich ursprünglich gedacht habe, dass man so mit so einer App erreichen könnte.
Es wurde ja auch kritisiert, dass jetzt, dass die Bundesregierung dafür 20 Millionen ausgegeben hat. Ehrlich gesagt fand ich diese Zahl unglaublich niedrig. Also ich hätte echt gedacht, dass das Projekt tendenziell teurer ist. Also wenn man überlegt, wie viele Mann- und Frau-Stunden da drin stecken und wie viel Programmierarbeit, hat mich erstaunt, die Summe.
Kostet es nicht 46 Millionen im Jahr jetzt?
Ich rede jetzt nur von der Entwicklung, ich rede nicht von den Laufenden. Klar, natürlich ist der Infrastrukturbetrieb, der ja auch abgesichert werden muss, der steckt natürlich extra zu Buche, das ist klar. Ja.
Aber trotzdem war das ja eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich habe es auch installiert. Bei mir ist auch
Jörg, willst du heute mal auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen?
Ja, wir haben Kontaktmöglichkeiten.
Genau.
Wir haben ein Forum. Ja, ct.de/Auslegungssache. Da gibt es auch ein Forum, was wir eifrig mitlesen, wo einmal im Monat jemand auch mal netterweise was schreibt. Wir freuen uns aber wirklich über Feedback. Also bitte gebt uns Feedback, schlagt uns auch Themen vor, die euch besonders interessieren. Ich habe jetzt ein paar Sachen über Twitter zum Beispiel bekommen, ein paar Anregungen. Schöne Grüße auch an die, die mir das geschickt haben. Also da freuen wir uns über Kommunikation. Und
an welche E-Mail-Adresse denn, Jörg?
Auslegungssache@ct.de.
Ja.
Ja.
Genau, sehr gut.
Ja, wunderbar. Habe ich auswendig gelernt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank an Ninja.
Genau, auch von mir vielen Dank.
Ja, schön, danke fürs Einladen, danke fürs Zuhören und
bis gerne bald mal wieder. Ich hoffe, du bist nicht das letzte Mal da.
Genau, und dann schließen wir mit Holgers obligatorischem:
Schützt eure Daten.
So ist es.
Tschüss. Und tschüss, mach's gut. Woche.
Tschüss.